SWR 2 Forum.
Lehren aus dem Lockdown. Wie verändert Corona die Wirtschaft? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Luft ist sauber, das Wasser klar. Der wirtschaftliche Lockdown gönnt der Natur eine Atempause. Büroarbeit geht auch ohne Büro, Absprachen auch ohne Meeting und Produktivität auch ohne Aufsicht. Die Einkaufslaune sinkt, der Urlaub fällt aus, gekocht wird zu Hause. Die Pandemie zwingt uns in eine neue Art des Lebens und des Arbeitens. Nicht jeder Verzicht ist gut, aber in jedem Verzicht liegt ja auch eine Erkenntnis. Können wir künftig besser produzieren und konsumieren? Wie viele Ressourcen braucht es, um zufrieden zu sein? Wollen wir wirklich zurück zur Wirtschaftswelt vor Corona oder finden wir für danach eine bessere Alternative? Es diskutieren Professor Dr. Reinhard Loske, Präsident der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Bernkastel-Kues, Professor Dr. Henrik Müller von der Technischen Universität in Dortmund und Professor Dr. Maike Sippel von der Hochschule Konstanz HTWG. Frau Sippel, Sie und Herr Loske, Sie beschäftigen sich ja qua Beruf als Hochschullehrer und Forscher schon vor Corona mit dem Thema Nachhaltigkeit. Unter dem Begriff kann sich jeder etwas vorstellen, aber möglicherweise jeder auch etwas anderes. Gibt es denn eigentlich, und das frage ich jetzt mal so ganz einfach zum Einstieg, eine allgemein anerkannte und griffige Definition für den Begriff Nachhaltigkeit?
Ich würde das gleichsetzen mit einem guten Leben heute für uns alle auf der Erde und auch für alle, die nach uns kommen auf dieser Erde. Und da steckt jetzt ganz entscheidend natürlich die Frage drin, wenn wir in der Corona-Krise stecken, für Corona werden wir in 2 bis 3 Jahren einen Impfstoff haben und das irgendwie überstanden haben. Wie geht es eigentlich weiter mit der Klimakrise zum Beispiel? Und dass wir da handeln und diese Klimakrise meistern, das wird darüber entscheiden, ob unsere Kinder und deren Kinder und noch viele, viele Generationen danach ein friedliches Leben hier auf dieser Erde haben können. Also von daher ein ganz dringender Appell, diesen Schritt zurück, gerade in dieser Corona-Krise auch zu machen, um dieses große, sehr dringende Klimathema und viele andere Umweltthemen jetzt nicht aus dem Blick zu verlieren, weil die einfach unsere aller Zukunft ganz entscheidend prägen werden.
Herr Loske, wir sind ja erst am Anfang der Corona-Krise und dennoch denken wir bereits an deren Ende. Bauen wir da möglicherweise an einem Wolkenkuckucksheim, einem Traum vom guten Leben? Sind wir Träumer oder sind wir Strategen?
Ich denke, wir sind durch die Realität in eine bestimmte Situation geworfen, die wir jetzt bewältigen müssen. Wir können so tun, als gäbe es ein Zurück in die Zeit vor der Krise. Die Zeit vor der Krise war geprägt durch viele ökologische Probleme. Der Klimawandel und der Schwund an biologischer Vielfalt sind die beiden herausragenden. Oder wollen wir diese Krise als Chance nutzen, dergestalt, dass wir sagen, es geht in Zukunft darum, eine nachhaltige Entwicklung im umfassenden Sinne zu erreichen und die verschiedenen Krisenphänomene gleichzeitig anzugehen. Denn ihre Wurzeln sind sehr oft identisch und die Hauptwurzel ist im Prinzip der Verlust von Maß und Mitte, wenn man so will. Und der Verlust an Einsichten, banalen, trivialen Einsichten, dass wir Teil der Natur sind, dass wir in sie eingebettet sind und dass wir unsere Wirtschaften und unsere Gesellschaften wieder in die natürlichen Zusammenhänge einbetten müssen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Herr Müller, in der Wirtschaftswissenschaft benutzt man für Ereignisse, die schwer vorstellbar sind, aber dennoch eintreffen können, den Begriff schwarzer Schwan. Die Finanzkrise war so ein schwarzer Schwan, Naturkatastrophen sind es und sicher auch diese Pandemie. Kommt denn die Welt wirklich klüger aus solchen Krisen wieder raus oder ist das immer nur so eine Hoffnung in der Krise, die dann nach der Krise enttäuscht wird?
Ja, es ist oft tatsächlich eine Hoffnung, die später enttäuscht wird. Wir haben das über die Geschichte der Finanzkrisen vielfach erlebt, dass dann die nächste Generation die Fehler der Vorhergehenden, die die Krise verursacht, erneut macht. Wir sind im Moment, und deswegen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn wir jetzt davon reden, vom Traum vom guten Leben und durch die Corona-Krise und die Veränderungen, die wir alle erleben, auch in unserem Verhalten, in unseren Konsumgewohnheiten, die werden tatsächlich zu einer besseren Wirtschaftsordnung führen. Wir sind im Moment in einer Situation, wo die sozialen Folgen, und das heißt auch die unmittelbaren ökonomischen Folgen dieser Pandemie gerade erst sichtbar werden. Wir werden in dieser Woche erste Zahlen fürs erste Quartal 2020, also des ersten Shutdown-Quartals sozusagen, sehen. Und es wird im zweiten Quartal nochmal deutlich schlimmer. Und das heißt vor allem, viele Leute verlieren erstmal ihre Jobs. Und das betrifft weniger Länder wie Deutschland mit relativ hohem Wohlstandsniveau und sozialem Netz, sondern es betrifft eben auch gerade ärmere Länder, aber auch zum Beispiel die USA, die eben ein sehr löchriges soziales Netz haben. Wenn wir die jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, und danach müssen wir noch alles Mögliche anders machen und eure bisherigen Lebensgewohnheiten, die kommen gar nicht wieder, ihr dürft zum Beispiel nicht mehr Auto fahren, dann möchte ich mal sehen, was passiert. Das heißt, ich würde dafür plädieren, natürlich zu einer nachhaltigeren, auch im ökologischen Sinne nachhaltigeren Form des Wirtschaftens zu kommen. Aber das bedeutet auch, man muss diese Gesellschaften, die im Moment in einer enormen Stresssituation sind, auch mitnehmen. Man darf sie nicht überfordern. Wir haben im vorletzten Jahr gesehen, was in Frankreich passiert ist mit den Gelbwesten-Protesten, die ja ursächlich ausgelöst waren durch höhere Mineralölsteuern zugunsten der Klimapolitik. Also das heißt, wir müssen da, glaube ich, gerade im Moment, wo unsere Gesellschaften in einer enormen Stresssituation sind, die Kirche im Dorf lassen.
Und das bedeutet dann was für die Nachhaltigkeit?
Also im Moment sind wir ja in der Situation, dass im Prinzip die Wirtschaft stillsteht. Das heißt, es wird auch nicht investiert, es wird auch nicht in nachhaltigere, also ökologisch nachhaltigere, zum Beispiel Produktionsmöglichkeiten investiert. Wenn das irgendwann mal vorbei ist, und das ist hoffentlich früher der Fall als später, aber vermutlich erst im nächsten Jahr, dann wird es darum gehen, natürlich in emissionsärmere Produktionsmittel zu investieren. Das heißt auch Finanzmarktregulierung so zu gestalten, dass die Risiken der Klimaveränderung berücksichtigt werden, dass auch Risiken der Klimapolitik, also wenn zum Beispiel Kohlekraftwerke künftig verboten werden, können sie nicht mehr so einfach finanziert werden. Dass all diese Klimathemen auch in die Finanzmarktregulierung einfließen. Ich glaube, unsere beste Hoffnung ist, dass wir den Kapitalismus dazu kriegen, auf diese Knappheit an Klimaschutz zu reagieren und damit eine Trendwende zu schaffen.
Frau Sippel, viel hängt ja davon ab, wie wir diese Krise jetzt begreifen und auch später begreifen werden. Nämlich, ist sie für uns eher eine Konjunktur oder eine tatsächliche Strukturkrise?
Man darf auf keinen Fall banalisieren, dass es Leute gibt, die große Sorgen haben in dieser Zeit, also die ihren Job verlieren oder Angst haben, dass sie den verlieren, die sich Sorgen machen um Menschen, die Corona kriegen könnten und das vielleicht nicht überleben oder die selber in einer Situation sind, wo sie das nicht kriegen dürfen, weil sie gesundheitlich das vielleicht nicht überleben würden. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, da auch eine große Empathie für zu haben und das zu sehen, dass es nicht einfach nur jetzt eine Riesenchance ist. Aber gleichzeitig macht mich die Corona-Krise oder machen mich einige Aspekte an der Corona-Krise auch sehr zuversichtlich, dass wir den Kapitalismus eingerahmt kriegen, also in eine Klimaschutzrichtung. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass wir jetzt gesehen haben, dass Politik und auch Gesellschaft, also auch die Einzelnen, bereit sind und in der Lage sind, konsequent und entschieden und wirklich schnell zu handeln, um Menschenleben zu schützen. Und um nichts anderes geht es ja auch beim Klimaschutz. Also wenn man das so praktisch als ein Beispiel dafür nimmt, dass wir in der Lage sind zu handeln, dass dieses Riesenprojekt Klimaschutz jetzt auch entschieden angehen können, dann ist das was, was mich zuversichtlich stimmt. Und dieser Strukturwandel, der stattfindet, der praktisch eine Riesengrößenordnung hat, dass der davon profitiert auf jeden Fall, dass wir jetzt diese Erfahrung machen, was eigentlich möglich ist. Also es eröffnet so neue Möglichkeiten, Räume im Denken dessen, was beim Handeln möglich ist. Ich denke, das ist eine sehr große Chance.
Ich schließe mich dem weitestgehend an und will zunächst mal noch Herrn Müller etwas widersprechen bei dem Begriff die Kirche im Dorf lassen. Das war ja der Punkt, der gemacht wurde in Bezug auf die Nachhaltigkeit, jetzt niemanden überfordern. Das heißt dann immer, man dürfe die Menschen nicht überfordern, man müsse sie mitnehmen. Das ist mir zu paternalistisch, muss ich sagen, weil ich glaube, der Wesenskern dieser Krise besteht zum guten Teil darin, dass jetzt Strukturen offengelegt werden, dass Dinge erkennbar werden und dass Menschen auch, weil es ja eine gemeinsam gemachte Erfahrung ist, gemeinsam darüber nachdenken, was schief läuft in unserer Ökonomie, in unserer Gesellschaft. Nehmen wir mal das erste Thema, was einen direkt anspringt, dass wir Naturgrenzen nicht akzeptieren und dass wir sozusagen uns in hohem Maße als Gesellschaft und Wirtschaft entbettet haben aus Naturbezügen. Also nehmen wir solche Themen wie immer weiteres Vordringen in Wildnisgebiete und damit in Kontakt kommen mit Virenstämmen, die uns vorher völlig fremd waren. Das heißt, das deutet auf das Thema hin, dass biologische Diversität, Artenschutz, Naturschutz Themen sind, die da in einem ganz engen Zusammenhang stehen. Oder nehmen wir eine ökonomische Einsicht, wie enorm verflochten die Ökonomie ist, wie lang und komplex die Lieferketten geworden sind im Weltmaßstab und dass uns das verletzbar macht, vulnerabel, wie man neudeutsch sagt, und dass unsere Robustheit, unsere Resilienz, unsere Autonomie in gewissem Umfang dadurch doch stark beeinträchtigt wird. Oder nehmen wir ein lebensweltliches Beispiel, dass die Hypermobilität, also das dauernde Unterwegssein oder der Hyperkonsum, das dauernde Glauben, einkaufen zu müssen und so weiter, dass das doch vielleicht den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens verstellt oder beschränkt. Und ich glaube, diese Grundeinsichten, das sind Anknüpfungspunkte dafür, dass man sagt, wir müssen jetzt in eine Zukunft aufbrechen, wo doch die Nachhaltigkeit eine wesentlich wichtigere Rolle spielt. Also auch diese Elementarfragen, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Ich würde auch davor warnen, das jetzt zu idealisieren, so nach dem Motto, wir haben jetzt alle diese wunderbare Verzichtserfahrung gemacht und nun schwenken wir einfach um vom erzwungenen Verzicht zum willentlichen Verzicht. So einfach wird es nicht sein. Aber ich denke, die Offenlegung von Fehlentwicklungen, die ist doch ein Wesenselement dieser Krise und das gemeinsame Nachdenken darüber, das bietet enorme Chancen, würde ich sagen.
Sie haben da eben einen Begriff genannt, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Ist das das Ziel? Sollen wir weitermachen wie bisher, nur etwas widerstandsfähiger, etwas verlässlicher, etwas planbarer? Oder ist Nachhaltigkeit doch ein bisschen mehr als nur eine Optimierung des Status quo?
Also Sie fragten ja ganz zu Anfang, wo kommt die Nachhaltigkeitsidee her? Also wir Deutschen bilden uns ein, dass sie aus dem Jahre 1713 stammt, als der sächsische Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz das berühmte Buch geschrieben hat, Silvicultura Economica, dass man dem Walde nicht mehr Holz entnehmen soll, als in einer bestimmten Periode auch wieder nachwächst. Das heißt, diese Ursprungsidee der Nachhaltigkeit, dass Entnahme aus der Natur und Regenerationskraft der Natur, dass die beiden Dinge sehr eng zusammenhängen, das, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren präziser buchstabiert haben, das ist ein Gedanke, der als handlungsleitender Ansatz für die zukünftige Form des Wirtschaftens von vielen verstanden wird, glaube ich. Und deswegen geht es tatsächlich nicht nur um Optimierung, um Effizienz, um Effektivität, sondern es geht eigentlich, wenn man es mal pathetisch sagt, um eine Wiedereinbettung von Ökonomie und Gesellschaft in Naturzusammenhänge.
Und vielleicht, um das nochmal zu bekräftigen, was da auch an Bewusstsein jetzt vielleicht gerade in der Corona-Krise entsteht. Also wir haben ja ganz stark den Anspruch, dass die Zahl der Neuinfizierten nicht steigen soll über die Kapazitätsgrenze, die wir haben in der intensivmedizinischen Versorgung. Also spricht man auch von flatten the curve. Also wir müssen diese Kurve flach halten, damit das bewältigbar bleibt. Und dieses Bewusstsein dafür, dass da Kapazitätsgrenzen sind, jetzt erleben wir das unmittelbar in diesem medizinischen System in der Corona-Krise. Und diese Kapazitätsgrenzen, das ist ja genau das, was Herr Loske gerade gesagt hat, wie viel können wir eigentlich entnehmen aus der Natur oder wie viel können wir abladen in der Atmosphäre an Klimagasen, dass das sich noch regeneriert. Ja? Und diese Kapazitätsgrenzen sind unheimlich wichtig, wenn wir jetzt die Gesellschaft und die Ökonomie integrieren wollen oder wieder einbetten wollen in die Gesellschaft. Ein Verständnis dafür, dass es diese Kapazitätsgrenzen gibt und dass wir innerhalb dieser Grenzen managen müssen praktisch, was wir hier tun. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein weiterer Punkt, wo wir jetzt einfach ein neues Bewusstsein auch dafür kriegen, dass nicht alles grenzenlos ist, sondern dass es diese Grenzen gibt und dass wir gut daran tun, uns innerhalb dieser Grenzen zu bewegen.
Herr Müller, ist der Kapitalismus bereit für ein neues Bewusstsein?
Ja, gute Frage. Ich meine, der Kapitalismus reagiert natürlich vor allem auf Preissignale und dementsprechend würde ich sagen, die Klimaproblematik lässt sich am ehesten damit lösen. Wie gesagt, der Kapitalismus muss Lösungen, am Ende ist es der Kapitalismus, sind es Investoren, die Lösungen finden müssen für emissionsärmeres Wirtschaften. Ich würde ein bisschen davor warnen, jetzt diese Diskussion über Corona, die Folgen, unsere Lebensweisen und so weiter zu vermischen mit unseren längerfristigen Aussichten. Wenn ich mir vorstelle, bisher klang das ja bei den anderen Diskussionsteilnehmern aus meiner Sicht ein bisschen, sagen wir mal, luftig, aber wenn ich mir vorstelle, dass wir den Shutdown oder zumindest irgendwelche Formen des Shutdowns zum Dauerzustand unserer Gesellschaft machen, dann wird mir ehrlich gesagt Angst und Bange. Was bedeutet denn das, sozusagen die Lehren, die wir jetzt aus der Corona-Krise ziehen, sozusagen für die Zukunft fortzusetzen? Heißt das, Wir fahren nicht mehr mit dem Auto, wir haben keinen Transport mehr. Unsere Wirtschaften werden wieder, sagen wir mal, protektionistisch, kleinräumig, wie auch immer. Wir haben vielleicht auch großen Staatseinfluss. Auch das zeichnet sich ja jetzt im Moment ab. Da wird mir ehrlich gesagt Angst und Bange, und zwar insbesondere für die Schwächeren. Und das gilt nicht nur für Länder wie Deutschland, die ja ein hohes, jedenfalls im Durchschnitt hohes Wohlstandsniveau haben, sondern es gilt insbesondere gerade für Schwellen- und Entwicklungsländer, auch Länder innerhalb Europas, innerhalb der EU, Länder wie von Rumänien bis Portugal, die natürlich die Erwartung haben, auch ein materiell besseres Leben in der Zukunft zu führen. Auch das ist ein Wert. Und das muss man beides miteinander in Einklang bringen. Wenn Herr Loske mir vorwirft, zu sagen, das sei paternalistisches Denken, dann würde ich sagen, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Es geht darum, verschiedene berechtigte Interessen heutiger Generation, künftiger Generation miteinander in Einklang zu bringen. Und es geht nicht darum, jetzt sozusagen, ich nenne jetzt mal ein böses Wort, sowas wie Klimatotalitarismus durchzusetzen.
Also zunächst mal, ich finde es sehr wichtig, der Punkt, der gerade aufgemacht wurde, nur diese Negativszenarien, beispielsweise fiel der Begriff als Dystopie fast schon als Negativbild, wollen wir etwa in Zukunft kleinräumiger wirtschaften? Da würde ich sagen, ja, Regionalisierung oder Re-Regionalisierung, Schließung von Stoffkreisläufen, Kreislaufwirtschaft und partielle Deglobalisierung an den Stellen, wo wir die internationale Arbeitsteilung zu weit getrieben haben, die gehören in der Tat zu Nachhaltigkeitsstrategien dazu. Der Überzeugung bin ich in der Tat, und dieses Argument, was ich eben hatte mit der Vulnerabilität, mit der Verletzbarkeit von Lieferketten, das ist ja auch in vielerlei Hinsicht plausibel. Das heißt aber nicht, dass wir zurück sollten zu einem Stadium gar der Autarkie oder des Außerachtlassens von Interessen Dritter. Wenn wir über Europa reden oder wenn wir über die globalen Nord-Süd-Beziehungen reden, das muss gelöst werden durch andere Themen wie faire Weltwirtschaftsbeziehungen, faire Handelsregime und so weiter. Also ich möchte so ein bisschen warnen vor so einer Dichotomie, entweder wir machen so weiter oder wir gehen in Zustände zurück, die vormodern, voremanzipativ waren. Also das ist nicht die Alternative. Ich glaube, wenn wir jetzt über Regionalisierung reden, dann geht es nicht um eine heimelige Welt der Abkopplung von der schlechten Welt sozusagen, sondern es geht um eine vernünftige Teilstrategie, beispielsweise im Bereich der Ernährung, der Landwirtschaft, der Kreislaufwirtschaft im weitesten Sinne. Also ich glaube, es wird in Zukunft nicht mehr so einfach sein, Argumente wie wir brauchen eine partielle, also teilweise Deglobalisierung, oder wir brauchen wieder eine verstärkte regionale Orientierung im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu diskreditieren als, wie soll ich sagen, als naive Tümelei in die Zeit zurück. Ja? Das wird sich ändern, da bin ich sicher.
Also einen Aspekt, den Sie auch gerade erwähnt hatten, Herr Müller, dass wir einfach alle nicht mehr mobil sind, also das ist ja, denke ich, auch wieder nicht das Ziel, sondern es geht darum zu hinterfragen, wie unsere Mobilitätsformen aussehen in Zukunft. Also ob für mich als Einzelperson, die ich mich fortbewege, eine Tonne oder zwei Tonnen Auto um mich rum mitbewegt werden müssen oder ob es intelligentere Formen gibt mittlerweile. Auch wenn wir das Auto erfunden haben und es eine tolle Innovation war, was auf unseren Erfindergeist zurückgegangen ist, sind wir ja weiter jetzt und wissen, dass wir das mit Autos hinbekommen, die leichter sind, die mit erneuerbaren Energien angetrieben werden können. Und darüber hinaus natürlich auch die Frage, wie können wir Mobilität anders organisieren, dass mehrere Menschen zusammen solche Autos nutzen und unterwegs sind oder vielleicht gar nicht das Auto nutzen, sondern andere Mobilitätsformen. Da gibt es ja einen ganz bunten Strauß an Möglichkeiten und auch sehr gelungene Beispiele, wie sowas funktionieren kann. Wir teilen zum Beispiel selber jetzt seit anderthalb Jahren ein Auto und das fühlt sich überhaupt nicht nach Verzicht an, sondern das ist einfach cool. Wenn wir es brauchen, dann können wir es nehmen, und ansonsten steht es aber auch nirgends rum. Und wir fahren eben mehr mit dem Fahrrad.
Lehren aus dem Lockdown. Wie verändert Corona die Wirtschaft? Unser Thema im SWR2-Forum mit Reinhard Loske, Henrik Müller und Michael Sippel. Ja, das Thema Automobilität war ja auch schon ein brandaktuelles Thema vor Corona. Und hier hat man tatsächlich den Eindruck, dass die Pandemie so was Ähnliches ist wie ein Turbolader für dieses Problem. Die Lösung desselben wird nun noch dringender. Ich zitiere mal die Bundesumweltministerin Schulze. Die hat sich nämlich heute dafür ausgesprochen, das Vorgehen gegen die Erderwärmung ins Zentrum für Wiederaufbauprogramme für die Zeit nach Corona zu stellen. Und die Konjunkturprogramme der Regierungen müssten dann so gestaltet werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation und Klimaschutz zugleich voranbrächten. Das ist ja ungefähr so auch der Gedanke, den wir bislang in dieser Sendung durchdekliniert haben. Aber rein praktischerweise reagiert die Wirtschaft ja auf konkrete Anreize. Und im Augenblick gibt man den Firmen und den Wirtschaftsteilnehmern sehr, sehr viel Geld. Also wäre es jetzt nicht viel, viel klüger, statt die alten Industrien zu retten, dieses Geld gleich mit Impulsen für eine neue Wirtschaft zu verbinden?
Wir sind im Moment in einer Situation, wie wir die historisch noch nie erlebt haben. Das heißt, die Produktion, also die gesamtwirtschaftliche Produktion, ist im freien Fall. Das muss man so sagen. Das heißt, wir wissen nicht genau, was passiert. Wenn wir jetzt noch hingehen und sagen, wir wollen jetzt eine ökologische Prüfung für alle staatlichen Hilfen, die jetzt ja wirklich über in Wochenend- und Nachtarbeit von den Kollegen in den Ministerien zusammengezimmert worden sind und die jetzt auch ausgereicht werden müssen, dann überfordern wir, fürchte ich, unser System. Ich glaube, das kann ganz praktisch so nicht funktionieren, sondern es geht jetzt erstmal darum, und auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, jedenfalls mit gesellschaftlicher Nachhaltigkeit, einen Zusammenbruch unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu vermeiden. Die weiteren Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssen für den Umweltschutz, für Klimaschutz und dergleichen mehr, die sollten über Preissignale gehen und, wenn es nicht anders geht, auch über Verbote. Aber jetzt die unmittelbaren Finanzhilfen, die ausgereicht werden an die Wirtschaft, damit zu verbinden, halte ich für schlechterdings unmöglich.
Ein Spruch, Euer Ehren. Ich würde dagegen sprechen. Also zunächst mal, wenn staatliches Geld fließt, hat der Steuerzahler oder die Politik natürlich auch die Möglichkeit, Anforderungen zu stellen. Bei manchen anderen Dingen scheint uns das ja durchaus plausibel. Also wenn beispielsweise die Rede davon ist, wenn eine große Firma Geld bekommt, dann soll sie möglichst keine Dividenden ausschütten oder sie soll ihren Managern keine Boni zahlen oder der Staat hat vielleicht sogar, wie das jetzt bei der Lufthansa diskutiert wird, die Möglichkeit, Mitspracherechte für sich zu reklamieren und so weiter. Das finden wir nachvollziehbar. Ich glaube, bei der ökologischen Dimension oder bei der Nachhaltigkeitsdimension ist es jetzt sehr zentral, dass wir da, wo es um die Recovery, also die Wiederaufbauprogramme geht, dass wir sehr stark darauf achten, dass Nachhaltigkeitskriterien angelegt werden. Im Bereich der Energie, im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Kreislaufwirtschaft, im Bereich auch der Landwirtschaft und der Ernährung. Und wir haben ja das Instrumentarium zur Hand. Also die Europäische Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt zum Green Deal. Und das muss systematisch ausgestattet werden und in eine richtige Richtung gelenkt werden. Es darf auf keinen Fall wieder, wie das nach der Finanzkrise 2008 folgende war, zu solchen sinnlosen Sachen kommen wie Abwrackprämien, also quasi, dass man Geld dafür bekommt, dass man voll funktionsfähige Autos stilllegt, damit die Automobilindustrie wieder profitiert oder dass sinnlose Straßenbauprojekte aus der Schublade gezogen werden, um die Landschaft zu asphaltieren, Straßen, die kein Mensch wirklich braucht, sondern dass das Geld jetzt wirklich in zukunftsgerichtete Branchen fließt, das halte ich für sehr zentral und der Frans Timmermans, der Vizepräsident der Kommission, vertritt da nach meinem Empfinden eine sehr, sehr gute Position und ich halte es auch im Eigeninteresse der Wirtschaft für schlecht, wenn jetzt der BDI anfängt oder einzelne Branchen wie die Stahlindustrie, die Automobilindustrie, die Plastikindustrie, also Chemie, dafür zu plädieren, jetzt erstmal eine umweltpolitische Atempause einzulegen, um dann später, wenn man durch die Krise durch ist, wieder mit Nachhaltigkeit anzufangen. Das ist völlig falsches Denken, denn wir müssen diese beiden Krisen, die Klimakrise und die Folgen der Corona-Krise, gemeinsam bearbeiten. Das halte ich für essentiell.
Was wird denn jetzt aus dem Green Deal? Das war ja ein großes, ein prestigeträchtiges Projekt, was da vorgestellt wurde von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin. Da sollte viel Geld reinfließen. Inzwischen redet man erstaunlich wenig über das Klima. Fridays for Future, das hat uns alle sehr beschäftigt vor Corona, ist praktisch aus den Schlagzeilen verschwunden. Also ist das überhaupt jetzt interessant oder gilt hier der alte Spruch, mir ist das Hemd näher als die Hose?
Also der europäische Green Deal ist da. Gleichzeitig wird über Stimulus Packages, also Konjunkturpakete, über Recovery Programs, über Wiederaufbauprogramme geredet. Und es ist wirklich notwendig, den Green Deal mit den Wiederaufbauprogrammen aufs Engste zu verknüpfen. Das halte ich für sehr zentral. Und meine These, ich wiederhole sie nochmal in einem Satz, es liegt auch nicht im Interesse der Wirtschaft, alte, nicht zukunftsfähige Strukturen zu konservieren.
Also dem kann ich mich nur anschließen. Und ich denke, es ist auch nicht im Interesse der Arbeitnehmer, in Unternehmen zu arbeiten, die weiterhin in alten Strukturen mit nicht mehr modernen Technologien unterwegs sind. Also das sind dann auch keine sicheren Arbeitsplätze mehr auf die Zukunft gedacht. Also das ist einfach auch die Chance, jetzt einen sowieso anstehenden Strukturwandel zu beschleunigen, indem man das zusammendenkt und indem man es nicht als zwei, jetzt gerade Angela Merkel sich gestern geäußert hat und gesagt hat, wir haben diese Konjunkturpakete und werden die Wirtschaft anschieben und wir werden auch weiterhin Klimaschutz machen. Aber es ist nicht ein und zusätzlich werden wir noch den Klimaschutz machen, sondern es muss praktisch zusammenfließen. Also dieses Geld, was wir in die Hand nehmen, müssen wir gezielt dafür verwenden, dass wir jetzt diese strukturellen Veränderungen mit unterstützen und anschieben.
Welche Bedeutung hat eigentlich die Finanzwirtschaft für den Strukturwandel für eine Zeit irgendwann nach der Corona-Krise? Also kurz vor dieser Krise hat die Europäische Kommission, hat Europa noch ein Instrument auf den Weg gebracht, das nennt sich Taxonomie. Danach werden Finanzprodukte danach bewertet, ob sie Umweltzielen oder Nachhaltigkeitszielen entsprechen. Man kann das dann also relativ konkret benennen und entsprechend damit auch verfahren. Ist das möglicherweise ein Hebel, der uns helfen könnte, diese langfristigen Ideen, die alle gut und sinnvoll sind, umzusetzen, indem man zum Beispiel sagt, Herr Müller, wenn ein Unternehmen also sich wirklich sehr gut und sehr nachhaltig verhält, dann streichen wir möglicherweise einen Teil der Kreditschulden und sorgen so für einen Stimulus in die wünschenswerte Richtung.
Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, weil wie wollen Sie das beurteilen? Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist erstmal eine Frage der Finanzmarktregulierung und das heißt nicht zuletzt der Rechnungslegung der großen Unternehmen. Larry Fink, der Gründer und Chef von BlackRock, des weltgrößten Vermögensverwalters, hat im vorletzten Jahr seinen jährlichen Brief, man könnte auch sagen seine Standpauke, an die großen Unternehmen dazu verwendet, hat im letzten Jahr, muss man sagen, dazu verwendet, zu sagen, ihr müsst mehr tun, um klimapolitisch nachhaltig zu werden. Und er hat gesagt, jedes Unternehmen, an dem wir beteiligt sind, und das sind in Deutschland immerhin die Mehrheit der DAX-Unternehmen unter anderem, muss einen Plan vorlegen, in dem ihr aufzeigt, erstens, wie seid ihr eigentlich vom Klimawandel betroffen, welche Risiken stecken in den Vermögenswerten, die ihr habt. Und zweitens, welche Risiken gehen möglicherweise auch von der Klimapolitik selber für euer Geschäftsmodell aus und für die Nachhaltigkeit eurer Vermögenswerte? Also wenn Sie ein Kohlekraftwerk heute bauen, vielleicht noch ein Braunkohlekraftwerk, was eben CO2-intensiv ist, dann sollte es unter diesen Bedingungen sehr schwierig sein, das finanziert zu bekommen. Und das ist richtig. Ansonsten, wenn wir über den Umbau der Wirtschaft sprechen, jedenfalls einer, die auch funktioniert, dann wird es darum gehen, privates Kapital da reinzulocken. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen dann eben auch für die Finanzmärkte entsprechend gesetzt sein. Und da so viel Geld da ist, also wir haben ja null Zinsen im Moment und werden die auf viele Jahre hinaus wahrscheinlich jetzt auch haben, da die Schuldenberge immer weiter steigen. Es ist genug Geld da, um diesen ökologischen Umbau, diesen Klima oder diesen Umbau zur Klimaneutralität, was natürlich ein großes Langfristziel ist, hinzubekommen. Und darauf sollte vor allem, wenn wir über längerfristig sinnvolle Strategien in Richtung Nachhaltigkeit reden, darauf sollte vor allem der Akzent liegen.
Jetzt erleben Sie mich hier tatsächlich ein bisschen staunend. Ich dachte, wir sind alle verschuldet und keiner hat mehr Geld. Und Sie sagen, es ist ganz viel Geld da. Wo ist denn das ganze Geld hingeflossen?
Es ist sehr viel geflossen in den letzten 15 Jahren in die Immobilienmärkte. Also wir haben Immobilienblasen erlebt, die sich aufgebaut haben in vielen europäischen Ländern, in den letzten Jahren auch in Deutschland. Das ist natürlich eigentlich keine produktive Verwendung von Kapital. Also die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass viel Geld in diese Bereiche geflossen ist. Und werden wir kein Deut produktiver, wenn wir in schickeren, neueren Wohnungen leben. Jedenfalls gilt das für die wohlhabenden Länder. Also das heißt, da ist viel auch vergeudet worden. Das Geld ist im Prinzip unter den gegebenen Bedingungen im Moment da. Es ist nicht knapp und das heißt im Prinzip auch Anlagegelder sind da. Wir haben weltweit Bevölkerungen, die eine Menge Sparvermögen bilden und vor sich herschieben und nach Anlagemöglichkeiten suchen. Auch deswegen sind die Zinsen weltweit so niedrig.
Frau Sippel, Sie haben ja mal ein Forschungsprojekt gemacht, in dem Sie untersucht haben, wie Studierende in ihrem persönlichen Lebensumfeld zu einer nachhaltigeren Lebensweise finden können. Wenn Sie das jetzt so hören, was Herr Müller sagt, haben Sie da die Hoffnung, dass die Bürger ihr Sparvermögen, und das ist ja wirklich erheblich, möglicherweise in dem Sinne einsetzen könnten, dass sie sagen, wir investieren jetzt vor allem in nachhaltige Investments, also Dinge, von denen wir sicher sind, dass sie dem Planeten nicht so sehr wehtun. Wäre das auch ein Hebel für eine bessere Wirtschaftswelt nach Corona?
Ja, das ist sicher eine Finanzierungsmöglichkeit, eben das Kapital von den Bürgern auch anzugehen oder für das gute Anlagemöglichkeiten zu schaffen. Und manches kann sich dann aber vielleicht auch politisch noch verändern, dass die Anlagemöglichkeiten besser werden oder dass es attraktiver wird, Projekte aufzusetzen, wo dann Leute sich auch beteiligen können mit Kapital. Und da kann sowas dazu gehören, wie das CO2 in Preis bekommt. Also das war ja, eingangs hatte Herr Müller das schon gesagt, der Kapitalismus, der braucht Preissignale. Und ein ganz wichtiges Signal wäre eben, dass wir keine CO2-Emissionen, keine Klimagase möchten und dass die dementsprechend eben einen Preis bekommen und auch einen Preis, der ungefähr das so widerspiegelt, was an Schaden eigentlich angerichtet wird durch diese Klimagase überall auf der Welt, durch die Folgen der Klimakrise in Form von Hochwassern, Überschwemmungen, Unwettern, Dürre, Ernteausfällen, Waldbränden und so weiter, ja jetzt schon uns auch hier und überall treffen.
Herr Loske, wenn Gier und Geld den Planeten ruinieren können, können Sie ihn dann auch retten?
Also das ist ein weites Feld, was Sie da angesprochen haben. Also der Brief von Larry Fink jetzt vom Februar, der ist noch sehr jung, der wurde kurz vor Davos rausgeschickt und wo er im Prinzip diesen Warnschuss abgibt, von dem Herr Müller gerade zu Recht sprach. Da geht es natürlich um das Begrünen des Kapitalismus, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, obwohl ich einen großen Teil meines politischen Lebens, ich war ja lange in der Politik im Bundestag und als Senator in Bremen, darauf verwendet habe, richtige Preissignale zu befördern in Form von Emissionshandel, Ökosteuern und so weiter, so bin ich doch skeptisch, alles auf diese eine Karte zu setzen. Also beispielsweise eine der Lehren, die wir jetzt in der Krise erkennen, ist, dass Wettbewerb das eine ist und dass der auch befruchtend wirken kann, aber Kooperation ist das andere. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass die Politik jetzt ganz stark kooperative Formen des Wirtschaftens fördern muss. Eben fiel ja schon mal am Beispiel des Carsharing, der Begriff der Sharing Economy und so weiter. Also viele neue Impulse zu setzen, die nachhaltig und ressourcenarm zugleich sind. Das fände ich einen ganz wichtigen Punkt. Also dieser Gedanke des kooperativen Wirtschaftens ergänzend zum kompetitiven, also zum wettbewerbsorientierten Wirtschaften. Und vielleicht noch zu dem vorletzten Punkt eine ganz konkrete Sache. Es hieß ja, man würde möglicherweise, wenn man diese ganzen Stimuluspakete jetzt auch noch an ökologische Kriterien binden würde, dass man damit den Staat und die Politik überfordert. Nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel, die Agrarpolitik, die Landwirtschaft, die steht ohnehin zur Reform an, die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union 2020 und da wäre es ein leichtes, jetzt im vor uns liegenden Dreivierteljahr, die Anreizstrukturen komplett zu ändern, dass wir weggehen von der Förderung der Fläche, also der Masse auf gut Deutsch, hin zur Förderung der Klasse, also Anforderungen qualitativer Art auf ländliche Entwicklung, auf Beschäftigungsförderung, auf Umweltschutz, Naturschutz, Grundwasserschutz und so weiter. Das heißt, es gibt enorm viele Anpackmöglichkeiten, wo Politik selber Anreizstrukturen schaffen kann, sodass dann die Marktentwicklung, in diesem Fall also im Bereich der Landwirtschaft, sich in Richtung Nachhaltigkeit darstellt. Und insofern denke ich, wir sollten jetzt nicht davon sprechen, dass es eine Überforderung ist, sondern einfach quasi die beiden Dinge miteinander verbinden. Das, was ohnehin zu tun ist, das gleichzeitig systematisch zu verbinden mit der Nachhaltigkeit. Und das kann man bei den Konjunkturpaketen, bei den Wiederaufbauprogrammen tun. Das kann man im Übrigen auch bei der Bankenregulierung tun. Das, was Sie eben ansprachen, darüber gibt es ja aktuell einen Streit zwischen der Deutschen Bundesbank, Herrn Weidmann, und der Europäischen Zentralbank, Frau Lagarde, die gesagt hat, man müsse bei Ankaufprogrammen mindestens mal perspektivisch auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Und das halte ich für vernünftig.
Im SWR2-Forum diskutieren Reinhard Loske, Henrik Müller und Maike Sippel zum Thema Lehren aus dem Lockdown. Wie verändert Corona die Wirtschaft? Etwas, was man immer wieder findet in der Literatur, ist die Aussage, dass jede Disruption einer Volkswirtschaft, also jede Zerstörung oder große Störung, zu einer sogenannten neuen Normalität findet. Das heißt, Der Status quo wird schlichtweg vergessen, wird historisch und man gewöhnt sich an neue Umstände und empfindet die dann auch als normal. Nun, Deutschland hat in der zweiten Jahreshälfte die EU-Präsidentschaft inne. Dann wird Angela Merkel Deutschland und Europa führen. Was erwarten Sie? Wie wird das werden, Frau Sippel?
Naja, also ich würde mir wünschen, dass Angela Merkel im Prinzip dieses Klimaschutz und gleichzeitig Corona-Wiederaufbauprogramm als richtig großes Paket angeht. 1961 hat John F. Kennedy angekündigt und als Ziel festgelegt, dass man auf den Mond will innerhalb von 10 Jahren. Das war ein Riesenprogramm, ein Herkules-Programm. Da ist unheimlich viel Geld reingeflossen. Unheimlich viele Menschen haben daran mitgearbeitet und mitgefiebert. Und in der Art, so ein Programm aufzusetzen, mit einer klaren Zielsetzung, die wir ja gegeben haben, auch durch das Paris-Abkommen, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten wollen. Also das wäre super spannend. Und in der Historie mit dem Mondlandungsprogramm waren die dann schon nach 8 Jahren auf dem Mond. Also das wäre eine sehr spannende Entwicklung, die das nehmen kann, wenn so eine klare Fokussierung auf so ein Ziel ist und ein ganz entschlossenes Handeln in diese Richtung. Und das ist das, was der Klimaschutz im Prinzip auch braucht.
Frau Sippel, ich nehme den Hinweis sehr, sehr gerne auf, denn das ist im Grunde das, was ja auch unserer Debatte im Augenblick fehlt. Also das große Verbindende, eine große Erzählung, ein Narrativ. Angela Merkel kommuniziert in einer relativ einfachen Zweck-Mittel-Logik. Die Briten sind da ganz anders. Die Briten haben lauter Helden bei ihrem Gesundheitsdienst und kämpfen an vorderster Front. Die Amerikaner machen das ähnlich. Wir hier in Deutschland sind da sehr, sehr nüchtern. Sie sind ja auch Kommunikationswissenschaftler, Herr Müller. Brauchen wir eigentlich eine Corona-Erzählung, die uns alle mitreißt? Ein bisschen mehr Pathos in der ganzen Geschichte?
Vielleicht bin ich zu deutsch dazu, aber da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Die Corona-Erzählung, die uns alle mitreißt. Ich sehe die auch ehrlich gesagt in anderen Ländern nicht. Also wo immer sie es mit dem Versuch einer großen Erzählung zu tun haben, von Großbritannien über die USA bis Brasilien, soweit ich das mitkriege, würde ich sagen, ist es gründlich schiefgegangen. Von daher ist mir eine gewisse Nüchternheit da schon sehr lieb. Ich würde gerne auch mal was zu sagen zu diesem Thema, brauchen wir ein Mondlandeprogramm für den Klimaschutz, wie Frau Sippel das eben genannt. Das ist ja eine ganz andere Problematik gewesen. Nämlich, da hatten wir es mit einem nationalen Programm zu tun, für das die USA die Ressourcen hatten und auf die Beine stellen konnten. Beim Klimaschutz haben wir es mit einer ganz anderen Problematik zu tun. Wir haben es nämlich mit einer globalen Ressource zu tun. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, wenn Deutschland oder selbst die EU insgesamt alleine handelt und wir, auch wenn wir massiv die Emissionen senken, hilft es dem Weltklima erstmal noch gar nicht, sondern wir brauchen eine große Koalition, nicht nur der Willigen, sondern auch der Fähigen, nämlich derjenigen, die tatsächlich oder was am Weltklima verbessern können, dadurch, dass sie Emissionen senken. Das heißt, wir haben es im Prinzip mit 6 großen Emittenten zu tun und das sind zunächst mal eben auch neben der EU, China und die USA, die da mitziehen müssen. Ich sehe das Grundproblem, und das ist tatsächlich ein Dilemma, was sich ja nicht ganz so leicht lösen lässt, dass wir in Deutschland und Europa massiv da rein investieren, möglicherweise zu sehr hohen Kosten. Das muss ich noch zeigen. Es kann auch sein, dass das Klimaprogramm tatsächlich sogar Kosten senkt längerfristig. Das wäre schön. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir hier es mit sehr hohen Kosten zu tun, während gleichzeitig sich das Klima gar nicht verbessert. Deswegen, man kann diese globale Komponente bei diesen ganzen Fragen der Klimaveränderung und der berechtigten Forderungen nach mehr und viel schnellerem Klimaschutz nicht für Europa und auch erst recht nicht für Deutschland alleine denken, sondern muss immer diese globale Komponente dabei im Kopf haben. Und dann wird es nämlich ziemlich kompliziert.
Da würde ich jetzt gerne direkt drauf reagieren. Also wenn wir uns anschauen, dass wir um 1,5 Grad einzuhalten global, und das ist so die Marke, wo die Wissenschaftler aus dem Weltklimarat sagen, dass sie das für die Menschheit im Prinzip für dringend empfehlenswert halten, weil einfach dann die Folgen noch halbwegs beherrschbar bleiben, dann sind wir bei einem Emissionspfad, der uns bis 2040 global dahin bringt, dass wir die Atmosphäre nicht mehr mit Klimagasen belasten. Und wenn wir dann sagen, Deutschland ist ein Hochtechnologieland und Europa ist auch eine technologische und so weiter bevorzugte Region, dann werden wir da auch früher dran sein müssen. Und von daher ist einfach gar keine Zeit, jetzt zu sagen, naja, wir warten mal, ob wir uns da mit den Chinesen und mit den Amerikanern irgendwie einigen können mit dem Klimaschutz, sondern wir müssen jetzt tatsächlich anfangen und natürlich dann in unserem Handeln und in den sehr ehrgeizigen und ambitionierten Projekten, die wir voranschieben in dem Programm, darauf achten, dass wir wie so positive Kippeffekte versuchen mit zu generieren. Also was können wir denn tun, dass China da mitmacht oder Indien? Ja, das entlastet uns überhaupt nicht zu sagen, dass wir nicht jetzt direkt handeln, sondern da ist eine sehr große Dringlichkeit vorhanden und wir müssen einfach bei dem, was wir tun, maximal darauf achten, dass wir die anderen mitnehmen oder dass wir sie einladen und kooperativ unterwegs sind.
Man möchte ja am Ende einer Sendung immer irgendetwas Versöhnliches am besten sagen, so die Moral von der Geschichte, aber es ist halt sehr, sehr schwer in diesen Zeiten. Mir sind so ein paar Leserbriefe aufgefallen in der Presse. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was die Leute da so schreiben. Menschliche Hybris gepaart mit Egoismus, Gier und daraus resultierender Dekadenz hat bisher noch jede sogenannte Hochkultur scheitern lassen, oder? Mit den aktuellen Führern wird die Welt nach Corona keinen Neuanfang hinbekommen, oder? Die Finanzkrise hat es gezeigt, rein gar nichts wird sich ändern. Ist das wirklich berechtigter Pessimismus, Herr Loske?
Grundsätzlich ist beides möglich, das Gute wie das Schlechte. Wenn man verstehen will, wie Zivilisationen kollabieren, dann soll man Jared Diamond, das Buch Kollaps, lesen. Und in dem steht unter anderem geschrieben, dass beim Niedergang aller großen Zivilisationen der Umgang mit Ressourcen, die Übernutzung der Ressourcen immer eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und das heißt, wenn wir nicht in den Kollaps steuern wollen, dann müssen wir unser Verhältnis zur Natur sehr grundsätzlich ändern. Und letzter Gedanke, Ihre Frage war ja vorhin, braucht Europa mehr Pathos? Ich würde sagen, Europa braucht beides. Gute Politik, also Green Deal, innereuropäische Solidarität, ganz wichtiges Thema. Aber Europa braucht auch eine neue Gründungsidee. Gerade auch durchaus, nennen wir es ruhig, in Abgrenzung zu China und den Vereinigten Staaten. Und da würde ich sagen, die Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne muss ein Teil dieser neuen europäischen Identität sein. Und zwar im weltweiten Sinne, global. Das ist das Entscheidende. Das klingt wie die Quadratur des Kreises und es ist auch sehr anspruchsvoll, aber Europa als reines, klein gehacktes Technokratieprojekt, glaube ich, ist jetzt an sein Ende gekommen.
Man wünscht sich ja immer, die Geschichte als eine Art Bildungsroman lesen zu dürfen, aber möglicherweise ist es ja doch nur das erste Kapitel oder das zweite oder dritte einer Dystopie, Herr Müller.
Also ich würde sagen, dass die Corona-Krise jetzt eine extrem negative Erfahrung ist für sehr viele Menschen und sie wird wahrscheinlich für viele auch noch traumatisch. Deswegen würde ich aus politkommunikativer Sicht sehr davor warnen, den Klimawandel damit zu verbinden, also auch als Erzählung zu verbinden. Sie haben ja eben nach dem Narrativ gefragt. Ich würde sagen, die positive Vision, die wir für Klimapolitik schaffen können, ist, dass es auch langfristig nicht nur ökologisch besser ist, klimaneutral zu produzieren, sondern auch ökonomisch, weil erneuerbare Energien einfach deutlich billiger sind. Sie haben am Ende, wenn das denn mal funktioniert, Stromkosten, die nahezu null sind. Und das heißt, wir haben zwar heute vielleicht höhere Kosten dadurch, vielleicht sind diese Wiederaufbauprogramme im Rahmen eines Green New Deal auf europäischer Sicht tatsächlich eine Anschubfinanzierung dafür. Und wir können damit künftig enorm auch an ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Und das ist, glaube ich, eine positive Vision, wo Europa Vorreiter sein kann und sollte. Und das heißt insbesondere, wir brauchen einen europäischen Binnenmarkt, einen wirklichen Binnenmarkt für Strom, in dem wir auch auf Arbeitsteilung bei der Stromproduktion und Verteilung innerhalb Europas setzen und nicht versuchen, hier nationale Alleingänge voranzutreiben, wie das leider auch Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat.
Frau Sippel, bremst die Pandemie den Weg in eine nachhaltige Wirtschaft oder aber gibt sie diesem Weg neue Energie?
Also ich würde das gerne aus einer positiven Perspektive sehen und sehen eine Chance und es macht mir Mut, was manche Aspekte, die man beobachten kann in dieser Krise, sei es jetzt, dass wir so ein klares, konsequentes Handeln verfolgen können, das darauf gerichtet ist, das gesellschaftliche Wohl zu erhalten, oder sei es auch, dass wir sehen, dass jetzt enorme Mengen Geld in die Hand genommen werden oder in Zukunft in die Hand genommen werden, um Wirtschaft zu stützen, wieder anzukurbeln und dass dieses Geld sehr gut eine Anschubfinanzierung sein kann in diesen Strukturwandel. Und gleichzeitig haben wir auch so ein Stück weit einen offenen Raum bekommen. Man ist so rausgeworfen aus den, die Einzelnen aus ihrem bisherigen Alltag und aus den Strukturen. Aber auch politisch passiert gerade alles neu und in einer anderen Art und Weise, unterschiedlich zu sonst, ja. Und so ein Möglichkeitenraum entsteht für einen Paradigmenwechsel auch. Also was ist uns wirklich wichtig? Wo wollen wir hin? Wir können die Zukunft gestalten. Also wir sind frei, als Menschen zu entscheiden. Und es liegt auch ein Stück Verantwortung da drin, dass wir, und jetzt kommt so ein bisschen Pathos, also dass wir einfach diese Erde auch übergeben an unsere Kinder. Und da denke ich wirklich auch an meine Kinder, dass sie darauf gut leben können.
Maike Sippel, Professorin an der Hochschule Konstanz HTWG. Reinhard Loske, Präsident der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Bernkastel-Kues. Beide sind Nachhaltigkeitsforscher und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Henrik Müller von der Technischen Universität Dortmund. Wir diskutierten über das Thema Lehren aus dem Lockdown. Wie verändert Corona die Wirtschaft? Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion. Am Mikrofon war Thomas Ihm.